The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Michael Bröker und wir starten jetzt gemeinsam in diese kurze Woche. Heute ist bereits Dienstag, der 2. Mai.
Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso.
Tradition muss gelebt werden. Der Internationale Tag der Arbeit ließ auch gestern wieder linke Sozialdemokraten, Gewerkschaftsfunktionäre und diverse Gerechtigkeitskämpfer auf die Straßen gehen, um das zu feiern, was seit 1890 in Europa der Kampftag der Arbeiterbewegung ist. Wir da unten im Maschinenraum der Gesellschaft, jene, die unterbezahlte Arbeit verrichten und ihren Körper schinden, gegen die da oben auf dem Sonnendeck. Die Elite, die das Geld zählt und die Arbeiter ausbeutet. So war das bisher. Aber, und darum soll es ja heute Morgen gehen, dieses Narrativ ist auserzählt. Die Arbeitnehmerin und der Arbeitnehmer von heute sind nicht mehr geknechtet, sie sind die, die die Regeln bestimmen. Bisher waren es in den Vorstellungsgesprächen doch immer die Arbeitgeber, die zum Schluss sagten, melden Sie sich bitte nicht bei uns, wir rufen Sie an. Heute sind es die Bewerberinnen und Bewerber, die nicht bedrängt werden wollen. Und die Chefs sind die, die neben dem Telefon sitzen und hoffen. Der Arbeitsmarkt ist ein Arbeitermarkt geworden. Und wer als Unternehmen nicht mindestens Homeoffice-Optionen und E-Auto-Zuschuss, Aktienrente und Bahncard anbieten kann, der fällt durch das Raster der sorgsam auswählenden Fachkräftebewerber. Das Gehalt steht dabei oft nur noch an hinterer Stelle. Denn nur den Mindestlohn zu zahlen, das kann sich ohnehin kaum noch ein Unternehmen leisten. Egal in welcher Branche. Denn es gibt 2 Millionen offene Stellen in Deutschland. So viele wie nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und sie sind so breit gestreut wie nie. Was darf's denn heute sein? Anlagenmechaniker oder Energieberaterin, Zahntechnikerin oder Bilanzbuchhalter, Ingenieur oder IT-Fachkraft, Pfleger oder Erzieherin, Chemielaborantin oder Schiffsführer. Die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist so hoch wie nie. Die Slogans der 1. Mai-Kundgebungen, man müsste sie heute umdrehen. Gegen Arbeitnehmermacht, Unternehmerinteressen durchsetzen. Oder man gibt einfach zu, dass dieser Tag vor allem inzwischen nur noch für eins genutzt wird. Frei zu machen, in der Sonne spazieren zu gehen und ein Eis zu essen. Ganz ohne Revolution. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview. Meine Kollegin Chelsea Speaker spricht mit der früheren NATO-Strategin Dr. Stefanie Babst über ihr neues Buch und natürlich über Wladimir Putin.
Ich möchte nicht in einem Dschungel leben, wo ein durchgeknallter, kleptokratischer alter Mann meint, er muss sozusagen mit seiner Nuklearrakete da wählen. Ich will es nicht.
Unsere Wall Street-Reporterin Anne Schwedt analysiert die Ereignisse rund die jüngste Krisenbank, die First Republic Bank. Wir hören Joe Biden im Verhör von kleinen Amerikanern und staunen über einen ganz besonderen Auftritt von Popstar Sting.
Hier bei mir im Studio begrüße ich Stefanie Babst, Politologin und ehemalige NATO-Chefstrategin.
Reden wir darüber mit einer Militärexpertin.
Die Frage an die NATO-Strategin Stefanie Babst.
Wie ist sie zu lösen, diese wahrscheinlich größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg? Wir müssen reden mit diesen Gästen.
Stefanie Babst, ehemalige Leiterin des NATO-Planungsstabes.
Dr. Stefanie Babst ist eine der wichtigsten Stimmen in der aktuellen geopolitischen Debatte. Die Politologin hat über 20 Jahre als Zivilistin bei der NATO gearbeitet und dort zuletzt als ranghöchste Deutsche im Generalsekretariat gewirkt, als Chefstrategin des Foresight-Teams. Seit gut 3 Jahren ist sie nun als Beraterin tätig. Die Frau spricht gerne Klartext. Ihre Forderung an die westlichen Staatschefs und Diplomaten hat sie nun in einem Buch niedergeschrieben. Es trägt den Titel Sehenden Auges, Mut zum strategischen Kurswechsel. Sie fordert darin vor allem Entschlossenheit, wenn es die Unterstützung der Ukraine geht. Wir, der Westen, würden uns von Putin vorführen lassen, sagt sie. Das wollten wir genauer wissen und deshalb hat meine Kollegin Chelsea Speaker sie auf unser Redaktionsschiff Pioneer One eingeladen, um mit ihr und mit unseren Pioneers zu diskutieren. Das ganze Interview finden Sie jetzt schon auf thepioneer.de und in unserer Pioneer-App. Einen Auszug hören Sie genau jetzt und hier. Los geht's.
Sie beschreiben in Ihrem Buch auch dieses Nullsummendenken von Wladimir Putin, wo ein Gewinn auf seiner Seite nur zum Verlust auf der anderen Seite führen kann. Ist es überhaupt möglich, sich mit so jemandem an den Verhandlungstisch zu setzen und einen Kompromiss zu erzielen bei jemandem, der so denkt?
Also uns wird natürlich so lange nichts anderes übrig bleiben, als mit diesem Regime zu verhandeln, wie es existiert. Und ich bin auch weit davon entfernt zu argumentieren, dass man mit diesem System, mit diesem Regime vielmehr, nicht auch kommunizieren muss. Natürlich muss man das. Verhandeln ist etwas anderes. So, ne? Also, und da hängt natürlich alles von der jeweiligen oder von dem jeweiligen dann existierenden Verhandlungsausgang ab. Und ich kann Präsident Zelensky natürlich komplett verstehen, wenn er sagt, ich muss meiner Bevölkerung gegenüber, die diesen unglaublichen Blutzoll bezahlt, aber auch allen anderen gegenüber, das Maximalziel formulieren. Natürlich muss ich formulieren, dass ich also das gesamte Territorium der Ukraine befreien will. Was soll ich denn zu den Leuten sagen, die in Kharkiv litten oder in Mariupol? Dumm gelaufen für euch, sorry, wir müssen das jetzt leider anerkennen, dass ihr da unter russischer Besatzung seid. Das kann ja wohl nicht irgendwie ernsthaft jemand in Erwägung ziehen. Also wir müssen eine Ausgangsposition haben, die die Ukraine wirklich auch in die Lage versetzt, aus der Position der Stärke heraus zu verhandeln. Und da sind wir noch wirklich nicht. Wir geben der Ukraine gerade so viel, dass sie überleben kann. Aber wir geben ihr nicht genug, dass sie gewinnen kann. Und wir müssen sozusagen dieses Gewinnen in den Mittelpunkt stellen, und zwar mit allem, was wir haben, aber nicht nur militärisch.
Warum sind wir da so zimperlich? Oder warum geben wir immer nur so gerade das, was sie brauchen, um zu überleben, anstatt, weil wir Angst davor haben, das könnte falsch interpretiert werden von russischer Seite, und dann würden wir dann wirklich mit in den Krieg eingezogen werden. Also woran liegt es, dass wir da so zimperlich sind?
Ja, es gibt natürlich diese unglaubliche Vorsicht, also nicht nur hier in Berlin, sondern auch in einigen, nicht allen, aber in einigen anderen Hauptstädten. Und das übergeordnete Damoklesschwert, oh mein Gott, also es würde dann vielleicht einen Flächenbrand geben, wenn Herr Putin tatsächlich der Meinung wäre, er müsse eine taktische Nuklearrakete zünden. Das ist Teil des putinschen Kalküls. Es ist Teil seines Kalküls, uns Angst zu machen. Es ist Teil seines Kalküls, uns permanent daran zu erinnern, also dass er eigentlich der Stärkere ist. Und ein Punkt, den ich versuche in meinem Buch zu machen, ist, wir müssen uns doch darauf besinnen, dass wir Mut haben müssen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sonst in einem Dschungel leben möchte. Ich möchte nicht in einem Dschungel leben, wo ein durchgeknallter, kleptokratischer, alter Mann meint, er muss sozusagen mit seiner Nuklearrakete da wählen. Ich will es nicht. Ich denke mal, man muss es dann auch in Politik transportieren, in klare Botschaften transportieren. Und das tun wir nicht. Wir haben ja noch nicht mal ein klares strategisches Kriegsziel. Die Regierung sagt, wir sind bei der Ukraine, wir unterstützen sie, solange es notwendig ist. Und zählen dann alles auf, was wir bereits gemacht haben. Okay, fein, das kann man machen. Wenn ich im Kreml sitzen würde, würde ich sagen, okay, gut. Ich warte einfach weiter ab. Ihr werdet ohnehin früher in die Knie gehen. Ich karikiere das bewusst ein bisschen. Aber ich bin absolut überzeugt, dass Präsident Putin auf Zeit setzt. Er setzt darauf, dass wir den Durchhaltewillen nicht haben. Dass wir vor ihm in die Knie gehen. Dass er Fakten schaffen kann. Und dass wir nicht bereit sind, diese Fakten wirklich sozusagen auch aktiv zurückzudrängen, aktiv sozusagen wirklich ihm etwas entgegenzusetzen, jenseits des NATO-Zaunes.
Und auch nur auf dem Schlachtfeld? Oder was ist mit Sanktionen? Also bisher hat das Russland auch nicht wirklich in die Knie gezwungen, wie man es vielleicht gedacht hätte vor einem Jahr. Kann man Russland überhaupt unter Druck setzen mit Sanktionen? Die weichen ja nur auf andere Länder aus, arbeiten mit China, Indien, die arbeiten mit Südafrika, Iran zusammen. Da waren ja weitere 35 Länder, die bei der Verurteilung bei der UN-Vollversammlung nicht mehr rhetorisch zugestimmt haben. Also die haben Ausweichmöglichkeiten.
Natürlich. Und Präsident Putin hat diese Ausweichmöglichkeiten, also die strategischen Partnerschaften und Freundschaften, die er in Afrika, in Asien, mit China, in Lateinamerika gegründet hat. Er hat sie ja sehr frühzeitig angelegt. Und er hat sie sehr zielgerichtet und systematisch entwickelt. Das ist ja jetzt kein Zufall, dass diese Staaten sich so darstellen, wie sie sich gegenwärtig darstellen. Muss das uns davon abhalten, unser eigenes Containment-Paket zu schnüren? Containment-Eindämmung, Rolling Back. Das heißt, ein ganzes Paket zu schnüren von unterschiedlichen Maßnahmen in unterschiedlichen Politikfeldern, die alle darauf gerichtet sind, dieses Regime in seinem Aktionsradius zu begrenzen. Und wenn man in die Wirtschaft guckt und in das Sanktionspaket, Sie haben komplett recht, natürlich ist das Sanktionsregime löchrig. Wenn wir das erkennen, was machen wir denn dabei? Sagen wir, es ist löchrig, es funktioniert nicht. Nein, natürlich, wir müssen nachlegen. Wir müssen sozusagen auch in den Bereichen nochmal die Sanktionsschraube wirklich eng anziehen, über die wir dann auch Möglichkeiten haben. Wenn ich mir anschaue, nur einen weiteren kurzen Punkt zu nennen, wir beklagen uns darüber, dass Russland nach wie vor einen Sitz im UN-Sicherheitsrat hat. Okay, ist das das Ende unserer Weisheit, unserer politischen? Nein, wenn wir wollen, dass wirklich dieses Russland, dieses Regime aus dem Sicherheitsrat verschwindet, zurückgedrängt wird, isoliert werden kann, dann bedeutet das, dass wir eine langfristige diplomatische, politische Anstrengung unternehmen müssen. Die muss geplant werden. Die findet ja nicht von heute auf morgen statt. Man braucht dafür Alliierte. Aber man muss das Ziel doch mal aussprechen. Und das fehlt mir total.
In Ihrem Buch sehr überraschend, sehr positiv überraschend, dass Sie konkret auf mögliche Szenarien eingegangen sind, wie es in der Ukraine ausgehen könnte. Und ich habe beim Lesen Gänsehaut bekommen, weil es echt Angst macht. Und ich habe bei allen drei Szenarien mit Erschrecken festgestellt, dass der Ausgang, was die Rolle Russlands in Europa angeht, immer gleich bleibt. Bei allen drei Szenarien. Russland bleibt ein unberechenbarer Nachbar und ein Sicherheitsrisiko für Europa, egal wie es ausgeht.
Ich würde zum Beispiel in einem Szenario nicht ausschließen, komplett ausschließen, dass Präsident Putin zu einem Zeitpunkt X, immer vorausgesetzt, die militärische Lage entwickelt sich so, wie sie sich weiter jetzt auch in den letzten Monaten entwickelt hat und nimmt keine dramatischen Kurven, er verkündet, er habe das Ziel der Spezialoperation erreicht. I stop here. Also nach dem Motto, ich verkünde das einfach. Ich behaupte einfach, es war erfolgreich und versuche damit so ein bisschen innenpolitisch den Druck aus dem Kessel zu nehmen, den er natürlich auch in massiver Form verspürt und insbesondere vor dem Hintergrund der Präsidentschaftswahlen, die 2024 angeht. Was könnte das bedeuten? Fragezeichen. Das spiele ich einmal so ein bisschen durch. Eine andere Möglichkeit wäre, dass der Krieg eskaliert. Er eskaliert. Er eskaliert um die Auseinandersetzung um die Halbinsel Krim, er eskaliert, weil auf einmal zwei Irrläufer, Raketenirrläufer der russischen Luftwaffe in Rumänien und Polen einschlagen. Und die Nerven auf der NATO-Seite richtig blank sind. So, was lösen wir Artikel 5 aus? Was würde das bedeuten? Was heißt das? Wie würde sich das danach entwickeln? Ich finde, das muss man mal durchdenken. Also ich habe versucht, das durchzudenken. Und dann gibt es das Szenario, das ist so ein bisschen angelehnt an die Aufstände 1917, 18, also sehr lange her in Russland, während des Ersten Weltkrieges, die ersten massiven militärischen Protestaktionen, die sich aus dem russischen Militär heraus entwickelten und die dann letztendlich nach St. Petersburg führten und ultimately also zum Sturz des Zarismus führten und weiter. So ein Szenario ist auch nicht auszuschließen. Ich glaube, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, dass dieses System, dieses Putinismus-System auch implodieren können. So. Was das dann aber für Turbulenzen auslösen würde, weil das System ja, auch wenn die Figur weg ist, aber das System würde dann ja noch bleiben, versuche ich in diesen Szenarien zu beschreiben. Aber unterm Strich haben Sie recht. Ja, also ich gehe davon aus, dass dieses Russland, auch wenn es innenpolitische Turbulenzen erleben sollte, für einen wirklich relativ langen Zeitraum ein sehr, sehr, sehr unberechenbarer und existenziell bedrohlicher Nachbar für Europa oder in Europa bleiben wird.
In dem ganzen Gespräch geht es außerdem um unser Verhältnis zu China, zur Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine und warum sie die Rolle der USA so positiv sieht. Den Link finden Sie bei uns in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Vielen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da waren die letzten Tage geprägt vom Drama um die First Republic Bank. Wie die Stimmung an der Wall Street ist, das weiß natürlich unsere Börsenfrau in New York, Anne Schwedt. Einen schönen guten Morgen.
Hallo Mick.
Die First Republic Bank ist wie zuletzt die Silicon Valley Bank in eine Schieflage geraten, Anne. JP Morgan ist nun als Retter eingesprungen, aber was heißt das jetzt genau und wie reagiert eigentlich die Börse?
Ja genau, die First Republic konnte sich einfach nicht aus der Vertrauenskrise wieder selbst retten. Nachdem die Silicon Valley Bank pleite ging, hatten so viele Menschen aus Angst ihr Geld bei der First Republic abgezogen, dass die dann selbst in Liquiditätsprobleme kamen. Zu dem Zeitpunkt hatte die Bank ja dann schon 100 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern bekommen, aber das reichte einfach nicht aus, wie die Quartalszahlen letzte Woche gezeigt haben. Die Menschen hatten ihr Vertrauen in die Bank verloren einfach. Die Einlagen gingen um rund 40% zurück. Und jetzt mit JP Morgan als Retter bedeutet das Folgendes. Anleger an der Wall Street, die ihr Geld in Aktien der First Republic hatten, die haben alles verloren. Ich meine, die Aktie war eh schon um 97% gefallen in den vergangenen Wochen, aber jetzt ist alles weg, weil die Aktie nach der Übernahme von der Börse genommen wurde. Die Sparer, also Leute, die ihr Geld bei der Bank selbst hatten, die kommen aber zu keinem Schaden. JP Morgan übernimmt nämlich alle Kunden und Einlagen. Die First Republic-Filialen, die werden jetzt einfach als JP Morgan-Banken wiedergeöffnet. Also quasi nahtloser Übergang. Und ja, der große Gewinner ist mal wieder JP Morgan. Die Bank hatte am Wochenende das Bieterverfahren um die Vermögenswerte der First Republic gewonnen und wird durch die Übernahme jetzt halt noch größer. Ganz zur Freude der JP Morgan-Anleger. Die Aktie stieg hier gestern an der Wall Street um 2,1%.
Wir beobachten das natürlich weiter, aber sag uns, Anne, welche Termine werden in dieser Woche noch wichtig?
Also ganz wichtig wird hier der Mittwoch, da erhöht die Notenbank nämlich, also sehr wahrscheinlich wieder die Zinsen. Erwartet wird, dass sie die Zinsen nochmal ein letztes Mal um einen Viertelprozentpunkt erhöhen wird. Also dann könnte aber echt mal Schluss sein. Es wird also jetzt vor allem spannend zu hören, was die Fed als nächstes zu ihren weiteren Plänen quasi sagt. Außerdem gibt es am Freitag den neuen Arbeitsmarktbericht. Da können wir dann direkt sehen, wie gut die Zinserhöhungen der Fed schon wirken und wie sehr sich die Wirtschaft jetzt doch schon abgeschwächt hat. Abgesehen davon gibt es wieder neue Quartalszahlen. Heute zum Beispiel die Zahlen von Starbucks, Ford, Pfizer und Uber. Mittwoch CVS und Qualcomm. Donnerstag dann noch ganz wichtig der letzte große Tech-Gigant Apple. Und außerdem die Krypto-Plattform Coinbase und die Reiseplattform Expedia sowie Peloton und Moderna. Also ist wieder einiges los hier an der Wall Street in dieser Woche.
Und was, Michael, geht eigentlich gar nicht?
Dass die besten Fragen an die Mächtigen oft nicht von uns Journalisten kommen, sondern von Kindern. So wie neulich im Weißen Haus, als Präsident Joe Biden es mit diesen Jungs und Mädchen zu tun bekam.
What's my favorite ice cream flavor? I may be among the dullest presidents of the world because I'm known for two things, my Ray-Ban sunglasses and chocolate chip ice cream.
Dann hätten wir das doch schon mal geklärt. Die Ray-Ban-Sonnenbrille, von der Joe Biden eben sprach, trug er im Übrigen während des gesamten Interviews. Sie gehört inzwischen zum präsidentiellen Inventar dazu. Biden nutzte diese Veranstaltung aber auch, um ein Thema zu adressieren, über das das politische Washington seit Monaten diskutiert. Sein Alter.
Why do I want to become the president? Well, you know, when I was younger, 120 years ago.
Der 80-jährige Joe Biden wäre immerhin am Ende einer möglichen zweiten Präsidentschaft stolze 86 Jahre alt. Doch auch im höheren Alter favorisiert Biden typisch amerikanisch Actionfilme. Am liebsten die mit Tom Cruise.
My favorite movie was the new movie that was about that guy who flies jet planes. You know who I'm talking about? Top Gun. Did you see Top Gun Maverick? That's been my favorite movie I've seen this year.
Und vielleicht hat Joe Biden die Idee mit seiner Fliegersonnenbrille ja auch von Tom Cruise Pilotenfilm abgeguckt. Im Übrigen ist Tom Cruise inzwischen auch 60 Jahre alt und er hat sich für seine Rolle in Maverick sogar noch selbst in einen Kampfjet gesetzt. Warum soll dann ein Joe Biden nicht nochmal Präsident werden?
Und was, Michael, hat dich heute überrascht?
Dass der Flirt zwischen Popmusik und Justizvollzugsanstalten im Laufe der Jahrzehnte nicht an Schwung verliert. Schon eine alte Country-Legende brachte die eigene erlahmte Karriere wieder zum Laufen, indem sie 1968 im berüchtigten Folsom Prison ein berühmtes Konzert vor den Insassen gab.
Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on.
Der Auftritt des Johnny Cash vor verurteilten Verbrechern schärfte sein Image als unangepasster Rebell, der sich nicht um gesellschaftliche Konventionen schert und immer auf der Seite der Underdogs steht. Auch die britischen Kultpunks der Sex Pistols spielten rund 10 Jahre später ein Konzert vor Insassen des Chelmsford Prison in der Nähe von London. Wo konnte man sich auch besser als Schreck des Establishments inszenieren als hinter Gefängnismauern? Und nun geht auch im Jahr 2023 ein Popstar hinter Gitter, freiwillig, für ein Konzert. Sting spielt demnächst in einem italienischen Gefängnis in Neapel. Er will auf einer Gitarre spielen, die die Häftlinge in der eigenen Schreinerei aus dem Holz von Migrantenbooten gebaut haben. Es geht diesmal also offenbar weniger um eine rebellische Pose als vielmehr um einen Denkanstoß und einen Appell an die Menschlichkeit. Man darf gespannt sein. Aber der größte Zuchthausmusiker bleibt natürlich Elvis Presley. Das Lied aus dem Jahr 1957 über eine imaginäre Knastband schaffte es als bisher einziger Song von Platz 0 auf Platz 1 in den britischen Charts und wurde später dutzendfach kopiert. Elvis war spätestens dann nicht mehr nur noch der King of Rock'n'Roll, sondern auch der King of Jail. Ich wünsche Ihnen jetzt einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag. Morgen hören Sie an dieser Stelle wieder Gabor Steingart. Machen Sie es gut, Ihr Michael Bröker. Shifty and he said nix, nix.